ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Die gute Nachricht zuerst: Unsere Erdbeeren werden langsam rot und das sind ganz schöne Oschis. Also es sind wirklich ernsthafte Erdbeeren. Oder Ralf, wie findest du die?
Ja, also sie sind mal wieder die schönsten Erdbeeren, die ich je gesehen habe. Ich beug mich mal runter. Unter den großen Erdbeerblättern, so ein bisschen versteckt, sind ja die Früchte und die sind ja wie ein Tischtennisball so groß zum Teil. Ne? Guck mal.
Also ich, wie gesagt, ernsthafte Erdbeeren, davon kann man sich schon ein paar ins Müsli schneiden. Sie sind momentan noch so hellrot, aber es dauert nicht mehr lange.
Nein, dann wandern sie vom Beet aus direkt ins Schälchen und werden verspeist. Ja, und was und wie sich hier bei uns in den Beeten alles entwickelt, das hört ihr ja alle zwei Wochen in unserem NDR Garten-Podcast Alles Möhre oder was. Und den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Ralf Walter und ich bin Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR hier in Niedersachsen. Und zusammen machen wir diesen Gartenpodcast für euch und versuchen so, ja, möglichst viele Menschen für das Gärtnern zu begeistern. Man muss kein Experte sein, keine Expertin. Man kann auch gerade anfangen oder einfach die Leidenschaft dafür haben, ein bisschen ausprobieren. Und wir begleiten euch dabei. Und heute gibt es natürlich wieder einen kurzen Blick in unsere Gemüsebeete. Und dann schauen wir mal, was hier so alles was geworden ist, außer den Erdbeeren bisher. Und danach machen wir wieder einen kleinen Ausflug, denn wir wollen euch auch immer was Neues präsentieren und vorstellen. Und wir besuchen einen Kollegen von uns aus der Hörfunktechnik, aus der Studiotechnik. Der begleitet uns immer, wenn wir hier im Studio Produktionen haben, wenn wir Gäste haben, mit denen was aufnehmen wollen. Dann kümmert er sich darum, dass der Ton gut ist und funktioniert und alles fein klingt. Aber wenn er nicht hier bei uns im Studio ist, dann ist er wirklich begeisterter Hobbygärtner und er hat schon so viel ausprobiert. Darüber wollen wir sprechen. Und er hat auch noch was ganz Besonderes, was mit Wasser zu tun hat und mit Fischen.
Ja, so ist das. Und Dominik Dörfel, so heißt unser Kollege, der betreibt etwas, das heißt Aquaponik. Was bedeutet das? Ein Aquarium und Gemüsepflanzen, die daneben stehen, sind miteinander verbunden. Mal so ganz einfach, ich habe es erstmal so in den Raum gestellt. Warum, weshalb und wie das genau funktioniert, dazu gleich mehr. Ich finde dieses System übrigens sensationell. Ich habe mir das schon mal so ein bisschen im Internet angeguckt, so die richtig großen Anlagen. Da gibt es ja so Fabriken. Dominik hat das erst so ein bisschen kleiner, aber naja, so wie das halt ein Hobbygärtner braucht.
So, genau. Aber das machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal, wie es bei uns hier in den Beeten aussieht. Und ich muss gestehen, ich war jetzt länger nicht hier an den Beeten, habe geguckt und es ist nahezu erschlagen. Ne? Der ganze Regen der vergangenen Tage hat ordentlich dazu geführt, dass hier was wächst. Und man muss sich schon wieder so ein bisschen durchfummeln, was denn nun dazugehört oder nicht. Wir waren schon bei den Erdbeeren. Die sehen wirklich gut aus, haben einige Früchte. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass die uns hier nicht weggammeln auf dem nassen Boden. Aber bisher sieht es ganz gut aus. In dem gleichen Beet haben wir ja auch Pflücksalat ausgesät. Und lustigerweise, der Lollo Rosso Pflücksalat, also der ist so, wie der Name schon sagt, rot und so gekräuselt, ist komplett scheinbar aufgegangen und erntefertig, würde ich sagen. Daneben haben wir das gleiche in grün ausgesät oder in weiß. Lollo Bianco, gar nichts, nicht ein Blatt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendwie mochte der irgendwas nicht. Ansonsten, ich mache mal einfach weiter, Ralf, ne? Ansonsten haben wir Tomaten schon gesetzt und die Buschtomate hat schon grüne Früchte, ganz im Gegensatz zu den Tomaten bei mir zu Hause. Da weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch wachsen. Also jeden Tag vielleicht einen halben Zentimeter, aber hier können wir bald ernten. Ralf möchte was sagen.
Ja, Martina, bleib ganz ruhig. Also das ist ein wichtiger Grundsatz für alle Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Ruhe bewahren. Das kommt meistens alles noch in den Gang bis hier bei unserem Lollobion. Da weiß ich nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe den ja ausgesät, genauso wie den Rosso, aber da ist leider nichts gekommen. Merkwürdig.
Komisch, ne? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Borage ist riesig und blüht. Machen wir damit eigentlich was?
Ja, die Blüten kann man essen. Also die sollen sehr gut schmecken.
Ah, die Blüten. Okay, gut. Dann ran damit. Und wenn wir uns noch ein bisschen umgucken, wir haben hier noch eine Chili und eine Paprika. Ja, die wachsen und gedeihen, machen sonst nicht so richtig viel. Unsere wilden Kartoffeln aus dem vergangenen Jahr sind auch schon wieder dabei, einiges zuzuwuchern. Und dann haben wir da ja die Petersilie stehen lassen. Die hatte ja Blütenansätze, damit kann man sie nicht mehr essen. Die wird giftig, aber die blüht richtig krass. Ich habe noch nie so eine Petersilie in dieser Form gesehen. Wir stellen euch dazu ein Foto in den Gartenblock. Hammer, sieht aus wie Bärenklau. Also so große Stängel mit so, ja, große Stängel mit Blüten.
Soll aber auch für die Insekten ganz toll sein. Also heute ist der Tag so, dass hier nicht so viele umherschwirren, aber wir müssen mal an einem sonnigen Tag gucken. Ich glaube, dann ist hier richtig Tohuwabohu.
Ja, und jetzt guck mal, was hier passiert ist. Hier haben wir eine riesige Zwiebel oder einen Knoblauch mit Blüten.
Also es ist ja vor den Erdbeeren. Zwischen die Erdbeeren haben wir ja Knoblauch gepflanzt. Das sollte eine Zwiebel sein. Und die ist ungefähr jetzt so dieser Schaft, der nach oben geht, ja, ein Dreiviertel Meter hoch und hat oben dran so eine niedliche kleine, ja, fast wie eine Zwiebel mit einer Zippelmütze dran.
Ja, das wird wohl nichts mehr. Also zum Essen wird es nichts, aber wir gönnen es den Insekten, die freuen sich darüber, wenn das blüht.
Also ich finde das trotzdem toll, wenn das so schön mal aus der Reihe geht. Und ich bin ja echt begeistert. Unsere wilden Kartoffeln, wie du sie nennst, die wir also vergessen haben, so ein paar kleine, die sind fast schon größer als die, die wir ausgesät haben oder gelegt haben. Aber die machen sich auch schon ganz gut.
Genau, wir sind jetzt am anderen Beet. Die kommen auch gut, aber die sind ja auch wahrscheinlich noch nicht so lange in der Erde. Ne? Die haben wir irgendwann gezielt eingepflanzt und die anderen Kartoffeln konnten sich entwickeln, wann sie geglaubt haben für sich, dass die Zeit reif ist. Von daher können wir unsere Ernte in diesem Jahr gut verteilen über den Sommer wahrscheinlich. Ist doch gut. Allerdings müssen wir auch gestehen, wir hatten den Spinat nicht so richtig im Blick. Ne? Wir haben Spinat gesät und der andere, den wir vorher hatten durch den Winter, den konnte man so lange in Ruhe lassen und da musste man nicht so nachgucken. Und dann haben wir im Frühling neuen Spinat ausgesät und der blüht jetzt. Nicht gut, ne Ralf?
Nicht gut für uns, aber wahrscheinlich, das habe ich ja auch gelesen vor einiger Zeit mal, wenn man auch für die Insekten immer was stehen lässt, also auch bei Kräutern, bei Salaten, dann freuen die sich natürlich auch. Also ein Drittel für uns, ein Drittel für die und ein Drittel vergeht. Und jetzt haben wir hier halt mal zwei Drittel für die Insekten und ein Drittel vergeht vielleicht.
Wir gönnen es ihnen. Ansonsten haben wir ja Saubohnen gepflanzt schon sehr früh. Die sind auch gut gekeimt und gut gewachsen. Jetzt haben sie ein paar Früchte angesetzt. Und wie im vergangenen Jahr auch, ist die schwarze Bohnenlaus in den Pflanzen. Letztes Jahr hat das so gut gepasst, dass die Früchte schon so entwickelt waren, dass die Laus da wenig ausrichten konnte. In diesem Jahr bin ich mir nicht so sicher, ob das sich noch ausgeht.
Nee, sieht nicht so gut aus für unsere Saubohnen. Gut, ein paar Früchte sind dran, aber so ist das, ne? Mal wächst alles gut und so wie man es will, mal nicht so gut, aber das ist die Natur, in der wir uns auch hier auf dem Funkhausgelände befinden. Was haben wir sonst noch hier im Angebot? Oh, guck mal, da ist eine Biene, die fliegt von einer Blüte zur anderen an unserem Gründünger, der hier ausgepflanzt worden ist oder ausgesät worden ist. Also, es ist Leben in den Beeten, das ist doch toll.
Und wir haben noch eine Entdeckung gemacht. Tomaten sind ja im vergangenen Jahr auf den Boden gefallen. Wir hatten ja schon gesagt, eine Tomate hat sich ausgesät. Die fängt übrigens auch bald an zu blühen, ganz wunderbar. Und da hinten, Ralf, guck mal, da ist noch so ein ganz zartes Pflänzchen. Das ist auch eine Tomate.
Ja, also da muss irgendein Samenkörnchen irgendwie darüber gerollt, geweht oder wie auch immer hingekommen sein. Und da haben wir jetzt so eine 5 cm kleine Tomatenpflanze. Das Wunder der Natur. Und wenn wir schon drüber sprechen, da ist ja auch so ein kleiner Krabbler, so ein rot gefleckter, so ein Dings, Feuerwanzen heißen die. Ja, die habt ihr vielleicht auch in eurem Garten und wenn ihr die da seht, gar nicht schlimm. Feuerwanzen, die werden so 8 bis 12 mm groß. Die haben so eine auffällige Zeichnung auf dem Rücken, in der Mitte zwischen den Flügeln, zwischen den verkümmerten Flügeln. So ein schwarzes Dreieck, daran erkennt man, dass das Wanzen sind. Und wenn ihr die habt, keine große Panik. Die tun gar nichts, die sind nicht gefährlich, die sind eher hilfreich. Die fressen nämlich so ein paar Pflanzensamen weg und ernähren sich auch von Insekten und Schneckeneiern. Also die kleinen Schädlinge, die wir nicht haben wollen, die werden dann Opfer der Feuerwanzen. Und wenn ihr dann doch sagt, das sind zu viele bei mir, nehmt einfach einen Handfeger, ein Fegeblech, kehrt die so ein bisschen zusammen und tragt sie ein paar Meter weiter weg. Dann sind sie zumindest für einige Zeit erstmal raus aus euren Beeten.
Ich habe die schon früher immer als Kind irgendwo gesehen und wusste nicht, was die anrichten, aber das ist doch gut. Besonders Schnecken wollen wir hier nicht haben, von daher dürfen die Schneckeneier gerne fressen. So, wir haben ja hier auch unseren Mais letztes Mal gepflanzt für die Milpa und ich glaube, wir haben ihn diesmal extra früher gepflanzt, damit er stärker wird und hinterher die Bohnen besser tragen kann. Tja, ich würde sagen, ein bisschen hat er sich entwickelt, ne? Aber es ist einfach noch vermutlich zu kalt. Aber wir geben ihm Zeit, das wird schon.
Ja, der braucht so ein paar richtige heiße Sonnenstunden, damit er nach oben schießt. Also wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Jetzt muss er sich selber bewähren.
Ja, aber ich freue mich auch aufs nächste Mal, wenn Claudia wieder mit dabei ist, weil ich glaube, wir brauchen hier dann doch mal wieder ein bisschen Unterstützung. Hier wächst wieder etwas in den Beeten rum. Das sieht nach ernsthafter Pflanze aus. Aber so richtig wissen wir nicht, was es ist, ne Ralf? Haben wir das gesät oder sind das alte Samen? Muss das so? Claudia, wir freuen uns, wenn du wiederkommst.
Ja, unsere Gartenlebensversicherung bist du. Wir warten einfach mal. Also ein paar Sachen erkennen wir, das kann dann weg. Das machen wir ja auch in den nächsten Tagen. Aber wo wir uns unsicher sind, da warten wir und hoffen darauf, dass Claudia dann genau, naja, was heißt, wir hoffen darauf? Natürlich weiß sie das.
Ich würde ja tippen, es sind noch Ringelblumen, aber nachdem ich ja schon mal so viel rausgerupft habe, was dann doch ernsthaft war, bin ich vorsichtig.
Gut, Martina. Soll das jetzt unser kleiner Rundgang rund um die Beete gewesen sein? Die Bewässerungsanlage haben wir erstmal ausgeschaltet. Es regnet ja regelmäßig. Also die große Bewässerungsanlage von oben erspart uns das eigene Wässern. Ja, was machen wir? Jetzt auf zu Dominik.
Wir bestellen jetzt noch ein bisschen Sonne, damit die Erdbeeren auch wirklich rot werden. Ich bin so gespannt, wie die schmecken. Und dann fahren wir zu Dominik.
Auf geht's. Husch, husch.
Und schon sind wir angekommen bei Dominik Dörfel bei Lehrte in der Region Hannover. Hallo Dominik, schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
So, wir gucken mal rum in deinem Garten. Hier ist ja einiges zu sehen. Es sieht ein bisschen anders aus als in einem klassischen Einfamilienhausgarten. Beschreib doch mal, was hast du hier alles? Es gibt alles.
Was habe ich alles? Bienen, ich habe Hühner, ich habe ein Aquaponiksystem, ich habe sehr viele Hochbeete und noch ein Gewächshaus.
Ja, Aquaponik, das ist ja unser Thema, um das wir uns gleich ganz genau kümmern werden hier, damit ihr auch wisst, was sich dahinter verbirgt. Und vielleicht habt ihr ja dann auch Interesse, mal sowas bei euch einzurichten. Wir gehen mal hier zum Eingangsbereich und klappern mal so ein bisschen die einzelnen Stationen ab. Also, hier stehen wir gleich am Eingang. Das ist so eine Art, ja, Gewächshaus, viel Glas, ein paar Holzstreben.
Und ein Kronleuchter? Warum hast du einen Kronleuchter? Oder eine Art Kronleuchter in deinem Gewächshaus?
Das ist ein Kronleuchter. Das Gewächshaus ist im Winter, lege ich hier einen Boden rein und dann kann man da eine Bierzeltgarnitur reinstellen und dann haben wir da schon öfter im Winter bei Schneefall ganz entspannt gesessen und naja, im Winter wächst der halt auch nichts, da kann man das Gewächshaus dann halt so nutzen.
Ja, eine gute Idee. Vielleicht auch mal für mich. Ne? So, was haben wir hier? Da rankt sich eine Schlangengurke mutig empor an einem ja, Netz, das man sonst über Anhänger spannt. Ne? Also da kann die sich so richtig festkrallen.
Ja, genau. Das ist dann halt meine Rankhilfe für die Gurken. Das ganze Gewächshaus ist aus alten Fenstern gebaut, die wir hier, als wir hier eingezogen sind, saniert haben bzw. renoviert haben. Und ich dachte einfach, die großen Fenster sind zu schade zum Wegschmeißen. Deswegen habe ich daraus dann ein großes 2x2 Meter ungefähr Gewächshaus gebaut.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du hast Hühner, du hast Bienen, du hast auch Hasen. Wie hat sich das alles entwickelt? Bist du hergekommen und hast gesagt, ich will das alles sofort in meinem Garten haben?
Das hat sich so nach und nach entwickelt. Als erstes ist uns eine Katze zugelaufen. Das war das erste Tier hier im Haus. Ein halbes Jahr später haben wir dann 2 Kaninchen dazu bekommen. Die haben wir uns gekauft. Noch ein drittes kam dann aus dem Tierheim dazu. Die Bienen kamen 2017 dazu. Und jetzt seit ein paar Tagen haben wir auch 3 Hühner.
Was fasziniert dich daran, so an den Tieren, an den Gärtnern? Es ist ja quasi aus jeder Nische, die es so gibt, hast du hier was.
Ja, ich experimentiere halt gerne und das macht mir viel Spaß. Das ist so mein Ausgleich zu der Arbeit. Ne, da habe ich halt nur mit dem PC zu tun und das ist so meine Bewegung hier an der Natur. Dann halt finde ich halt schön, mit den Tieren zusammenzusitzen. Da kann man sich richtig schön dann da an den Käfig setzen.
Richtig schön unterhalten mit den Hasen.
Nein, unterhalten, ja. Naja, manche Tiere geben auch was zurück. Also die Hühner gackern dann und gluckern. Die Katzen miauen einen an und das ist dann halt auch ganz schön.
Du hast mit dem PC zu tun und mit uns, weil du hilfst uns ja bei Produktion.
Ja, das stimmt. Das mache ich auch gerne, ja. Aber es ist halt schön, wenn man dann halt mal nachmittags nach der Arbeit in der Natur an der frischen Luft sitzt und da sich entspannen kann.
Gut, und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Du hast ja auch hier tolle Hochbeete, die auch gar nicht so klein sind, auch wahrscheinlich aus historischen Latten zusammengebaut.
Nee, die sind nicht historisch. Die habe ich mal regulär gekauft im Baustoffhandel. Die Hochbeete sind 1 Meter breit, 3 Meter lang und 90 Zentimeter hoch. Also auch schon relativ viel Material, was da drin ist an Erde und Strauchschnitt und wie man halt so ein Hochbeet klassisch befüllt. Und ja, hier in dem Hochbeet sind jetzt gerade Zwiebeln, Knoblauch und Lauch. Und da hinten stehen noch 2 Salate. Die Zwiebelgewächse sind noch vom letzten Jahr. Die wachsen jetzt so vor sich hin.
Gut, und dann versorgt ihr euch hier fast selbst mit Gemüse?
Nein, das wäre, also dafür reicht die Fläche dann doch nicht aus, aber es ist eine gute Unterstützung und das macht Spaß, wenn man weiß, was halt man da hat und was da drin ist.
Gut, dann weiter zum zweiten Hochbeet und das sieht schon ganz anders aus. Also da ist sattgrün zu sehen.
Was ist da jetzt drin? Also da rankt der Hopfen, dann hinten weiter ist Rettich, ein paar Erdbeerpflanzen sind da noch mit drin und an der Seite hat sich dann vom vorherigen Anbau noch eine große Brombeerranke hochgerankt und die hat schön geblüht und sind schon auch schon einige Früchte dran.
Du Dominik, wenn du sagst Hopfen, ich habe mal irgendwo gehört, dass man Hopfen braucht, wenn man Bier brauen will.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein Bierhopfen. Ein Tettnanger Hopfen ist das. Den kann man zum Bierbrauen benutzen.
Willst du auch machen?
Ist irgendwann nochmal auf meiner To-Do-Liste, ja.
Ach Mensch, was man nicht alles im Garten Wunderbares alles anpflanzen kann. Und hier ist die Kräutertreppe auch aus Holzbohlen zusammengesetzt. Wird nach hinten immer höher, wie man sich halt so eine Treppe vorstellen kann. Vorne hast du auch so einen kleinen Miniteich drin. Was ist da denn?
Das ist nur eine Schwertlilie. Das ist einfach nur, wie man halt so eine Kräuterspirale in der Theorie anlegt, dass da so ein kleines Wasserbehältnis am Ende ist. Da ist sogar ein kleiner Frosch drin. Der versteckt sich gerade in der Entengrütze. Da kann man ihn sehen.
Warte mal. Ach ja, tatsächlich. Ich habe ihn gesehen, den kleinen Frosch. Ist ja nicht zu glauben, was er hier alles hat. Zugelaufen oder gekauft?
Nee, der ist der ist zugelaufen, ja. Ansonsten, ja, ganz klassisches Sortiment, sag ich mal. Oregano, Majoran, Minze, blaublühender Üsop. Dann ist da hinten noch Cola-Kraut, Gartenknoblauch. Dann haben wir eine große Maggi-Pflanze. Wie heißt sie richtig?
Liebstöckel.
Liebstöckel, genau. Besonders gut wächst hier Rosmarin.
Das ist wirklich ein Prachtbursche, dieser Rosmarin. Ich gehe da mal kurz hin. Ich muss mal reiben an den Nadeln. Oh, toll. Dominik, da kannst du auch super mit kochen, was?
Ja, das benutzen wir gerne für Rosmarinkartoffeln. Da kann man einfach so ein, bei der Größe kann man einfach mal so einen Zweig abschneiden und dann mit in den Backofen legen und zu den Kartoffeln.
Dann kannst du einen ganzen Ast absäbeln.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist halt eher ein Rosmarinbaum, ne? Bei mir ist das so ein kleiner Topf. Das ist ein Baum.
Gärtnerglück oder ist das eine besondere Sorte?
Gärtnerglück. In dem Fall mal Gärtnerglück, ja.
Okay, dann gut, hier haben wir auch noch ein Hochbeet, da wächst auch noch ordentlich was drin.
Das ist Topinambur, das ist, naja, der Vorläufer in Europa zur Kartoffel. Das ist leider nicht so haltbar wie eine Kartoffel, deswegen konnte sich das, nachdem die Kartoffel hier in Europa eingeführt wurde, nicht so weiterhin durchsetzen. Aber im Prinzip ist es genauso zu verarbeiten. Es ist nicht so eine Knolle, es ist mehr so eine Wurzel, aber schmeckt auch gut. Kann man schön irgendwie so ein Brei, also ein Topinambur-Püree draus machen. Schmeckt sehr gut.
Manche sagen auch Brei. Und hier ist ja noch ein Frosch. Aber einer aus Metall. So, das Beet sieht noch so ein bisschen aus, als sollte es erst noch was werden. Da hast du so Strauchschnitt.
Ja, da hinten sind also Kartoffeln, die ich wohl im letzten Jahr übersehen habe bei der Ernte. Die kommen da schon so ein bisschen raus. Aber die Schneckenplage in diesem Jahr ist echt erstaunlich. Also eigentlich weiß ich noch gar nicht so, was man so richtig anpflanzen soll. Da muss man sich auch schnell von verabschieden, von dem Gedanken, dass ein Hochbeet keine Schnecken hat oder kein Unkraut hat. Die sind da auch genauso schnell drin wie in einem ganz normalen Beet.
So, und jetzt Trommelwirbel, Trommelwirbel.
Man hört es ja so langsam. Wir kommen mit jedem Schritt dem Geplätscher ein bisschen näher, weil hier ist deine Aquaponikanlage. Ich sehe ein großes Becken, daneben Pflanzen und noch ein Becken. Erklär uns mal, wie das funktioniert. Ich weiß mich noch gar nichts über Aquaponik.
Ja, das ist mein Aquaponiksystem. Das ist ein relativ kleines System. Das steht hier in einem Gewächshaus. Das hat 2x3 Meter Grundfläche. Ja, was Martina schon gesagt hat, da ist ein Fischbecken drin und 2 große Beete und noch ein Tank, der nennt sich Sumpf.
Gut, also Aquaponik habe ich mich natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht und geguckt und gelesen. Also im Groben gesagt ist es so, man hat halt so eine Art Aquarium, also diesen Wassertank mit Fischen drin. Welche Fische das sind, kannst du uns ja gleich sagen. Dann wird dieses Wasser, was sich in diesem Tank befindet, so an die Pflanzen gegeben. Also damit werden die gewässert. Die entwickeln sich gut und das Wasser, das wird dann unten wieder aufgefangen aus den Beeten und wieder zurück in das Bassin gebracht, zu den Fischen. Richtig, so ungefähr?
Das hast du sehr gut erkannt. Genau so läuft es ja. Das Wasser aus dem Fischtank wird durch diese Beete gereinigt und wird dann als sauberes Wasser an die Fische zurückgegeben.
Und welche Rolle spielen die Fische? Also warum brauchst du Fische dafür?
Die Fische werden gefüttert und durch die Ausscheidung entsteht halt Dünger. Das sind verschiedene chemische Prozesse, in denen dann halt durch Bakterien...
Ja, die Katze, die schleicht hier so um meine Beine die ganze Zeit rum. Ist echt lustig. Die scheint meine Hose zu mögen.
Ja, und durch diese verschiedenen chemischen Prozesse werden die Ausscheidungen in Nitrit und am Ende in Nitrat umgewandelt, also Dünger.
Aber du könntest ja auch einfach die Pflanzen so düngen. Warum machst du das mit Aquaponik?
Wenn man es ohne Fische macht, heißt es Hydroponik. Dann gibt man halt den Dünger einfach so dazu, also chemischen Dünger, den man kaufen kann. Und dann ist es halt Hydroponik, so wie, ich sag mal, in normalen Gewächshäusern, die Pflanzen halt auch versorgt werden mit Nährstoffen.
So, und deine Katze geht ja auch hier in dieses Aquaponik-Gebäude rein. Und hast du nicht Angst, dass da mal ein Fisch fehlt?
Nein, nein, nein. Der guckt interessiert, aber genauso wie bei den Hühnern, guckt da nur. Also er hat noch keinen, weder einen Huhn gerupft, noch einen Fisch rausgeholt.
Und was sind das für Fische da drin? So kleine Karpfen, oder?
Das sind Spiegelkarpfen, ja. Vom Prinzip her ist es egal, was es für Fische sind. Das können auch Goldfische sein, je nachdem, wie man das machen möchte.
Ich muss noch mal ran. Ich muss mir mal so einen Fisch angucken. Martina, kommst du mit?
Ist ein bisschen eng, ne? Aber wir gucken mal. Haben die heute schon was zu fressen gekriegt? Weil die kommen ja immer raus und wirken etwas gierig.
Nee, die haben heute noch nichts zu fressen gekriegt. Wollte ich euch extra mal zeigen.
Mach mal los, dass wir mal die Fischchen sehen.
Die kriegen jetzt ganz normales Fischfutter oder was ist das? Oder ist das Bio-Fischfutter? Oder?
Das ist ganz normales Fischfutter, was man auch den Teichfischen geben kann. Da ist jetzt kein Hexenwerk dabei. Das ist ganz normal.
Also Dominik hat jetzt so eine kleine Schaufel mit dem Futter und rein ins Becken.
Ich habe ein bisschen Angst. Hui.
Das fetzt ganz... Ui.
Die sind aber schon gierig.
Ja, ganz schöne Kravenzmänner.
Die sehen ein bisschen aus wie die Fische im Maschsee, nur in klein, aber sind ja auch Karpfen, ne?
So, und was hier vorne noch so gluckert, das ist dann so ein zweites Becken, das ist so eine Art Reinigungsanlage, ne?
Das ist ein Vorfilter, da werden schon mal die gröberen Stoffe rausgefiltert und dann läuft es in die Beete.
Und warum macht man das eigentlich? Also dieser Aufwand ist ja nicht gerade gering, also hast du dann einen höheren Ertrag oder wolltest du das nur einfach mal ausprobieren?
Ja, wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ich habe das irgendwann vor ganz vielen Jahren schon mal in einem YouTube-Video gesehen bei einem und habe gedacht, damals habe ich noch in der Wohnung gewohnt, das will ich irgendwann auch mal haben und dann habe ich es mir irgendwann gebaut. Der Ertrag ist, ja, die Tomaten, die du jetzt hier siehst, die stehen hier seit Mitte März. Also man kann halt früh loslegen. Also das sind hier in diesem relativ kleinen System sind trotzdem 2000 Liter Wasser, die hier so zirkulieren. Hast du halt auch einen großen Wärmespeicher, ne? Und es wird nie unter 0 Grad, dass man Angst haben müsste um die Pflanzen.
Ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe Tomaten gepflanzt oder Ralf hat sie vorgezogen. Ich habe sie jetzt rausgepflanzt und sie sind immer noch 15 cm groß. Die hier, naja, vielleicht noch nicht ganz 2 Meter, aber fast. 1,50, 1,70, locker, ne? Und haben schon die ersten Früchte. Puh, ich will auch sowas.
Ja, so ein kleines Aquarium, Martina. Hast du noch ein bisschen Platz bestimmt in der Wohnung?
Ah, ich bin nicht sicher. Aber hier, wenn ich jetzt mal hier um die Ecke gucke, dann steht das so ein bisschen da hinten unter Wasser. Das heißt, es ist alles sehr feucht, das Beet? Oder wie ist das?
Ja, diese Beete stehen halt ständig unter Wasser. Bis zu einem gewissen Pegel. Dann wird das Wasser wieder ablassen durch einen Glockensiphon. Und dann kriegen die Wurzeln wieder Luft, weil sie dann wieder von oben her frei sind von Wasser und dann steigt das Wasser wieder. Und das ist also ein ständiger Zyklus, der das Wasser auf- und absteigen lässt.
Aber da musst du quasi nicht händisch irgendwas regeln. Das regelt sich durch das System von alleine.
Das regelt sich durch das System von alleine.
Gut, und du hast natürlich da auch nicht jetzt irgendwie Erde drin, sondern so ein Tongranulat als Substrat.
Das ist Blähton, genau. Das ist, man kann es auch mit Kieselsteinen machen, man kann es mit feinem Schotter machen. Es ist relativ egal, was man da als Substrat nimmt. Die Erde geht halt nicht, aber ansonsten alles, was so ein bisschen fester ist, kann man benutzen.
Ich habe jetzt immer gedacht, dass die Pflanzen Erde brauchen, um wachsen zu können, aber sie können auch in Ton wachsen, weil sie die Nährstoffe jetzt über das Wasser kriegen, oder wie funktioniert das?
Genau, das Wasser ist der Nährstoffträger und deswegen, es eignet sich nicht für alle Pflanzen, also Zwiebeln, Kartoffeln, kann man jetzt nicht im Blähton anbauen, da gibt es eine Methode, dass man das machen könnte, dass sie dann aber wieder auch in der normalen Erde wachsen, ist dann aber ein anderer Aufbau und ich habe jetzt hier nur 2 kleine Becken mit 30 cm Tiefe und 1 Meter mal 1 Meter, in dem der Blähton ist und da kommen halt Wurzelpflanzen wie Tomaten oder Salat, kann man hier ganz hervorragend drin anbauen.
Schmeckt das anders?
Schmeckt alles nach Fisch. Nein, das schmeckt nicht anders. Es schmeckt ganz normal. Einfach gut wie aus dem eigenen Garten halt, ne? Es schmeckt, weil es aus dem eigenen Garten ist. So.
Aus dem Wassergarten.
Genau, aber es macht jetzt keinen Unterschied, dass das irgendwie mit Fischausscheidung gedüngt wurde.
Nein, es schmeckt ja auch nicht nach Schwein, wenn man irgendwie Sachen vom Bauern kauft, der mit Jauche düngt.
Also, ich finde das sensationell, was wir hier gesehen haben. Aquaponik, Martina.
Ja, ich finde es krass, dass man das sich selber so zusammenbauen kann. Und das hast du dir alles einfach im Internet angeguckt, selber erschlossen, zusammengebastelt.
Ja, ich habe davor inzwischen, glaube ich, 12 Jahren, 13 Jahren, habe ich mal ein Video von jemandem gesehen in den USA. Der hat auch ganz klein angefangen. Also man kann das auch zu Hause. Man braucht nur ein Aquarium. Obendrauf kann man sich dann halt was bauen, sag ich mal. Da stellt man dann halt Kräuter rein. Man muss nur eine Pumpe haben, die das Wasser von unten nach oben pumpt. Das funktioniert genauso mit einem kleinen Aquarium wie jetzt hier im Großen. Und es gibt halt auch schon sehr große Betriebe, die da, ich sag mal, kommerziell Aquaponik betreiben. Ist keine Alternative zur Landwirtschaft, also zur konventionellen Landwirtschaft, aber vielleicht eine Unterstützung, weil weniger Wasser versickert einfach im Boden. Also es ist einfach, dass das Wasser bleibt da, das verdunstet halt mal ein bisschen, die Pflanzen brauchen ein bisschen Wasser, aber es ist halt ein wesentlich geringerer Wasseraufwand als in der konventionellen Landwirtschaft.
Okay, das ist ja noch ein großer Vorteil, ne? Weil bisher ging es ja ein bisschen um, die Pflanzen werden dadurch gedüngt, aber man spart einfach Wasser, weil es ein immer zirkulierendes System ist.
Genau, das ist der große Vorteil von Aquaponik.
Und die Katzen haben auch mal was zu gucken, ne? Die einem hat einer da in das Becken reingelunzt und sich mal die Karpfen angeguckt, aber die sind in der Hausnummer zu groß für deine Katzen.
Die sind schon zu schwer für ihn, ja.
Musst du das reinigen? Oder wie betreuungsaufwendig ist das, wenn man es einmal zusammengebaut hat?
Ja, die Pumpen muss man ab und zu mal reinigen, aber ansonsten ist das selbstreinigend. Mal die Rohre durchspülen, das ist ein bisschen Aufwand, aber genauso viel Aufwand wie ein normales Beet.
Und die Fische werden so groß, wie es zu ihrer Umgebung passt. Das habe ich früher mal gelernt mit dem Teich. Stimmt das? Also die sind schon ja ordentlich groß, fast 20 cm sind die bestimmt mindestens, wenn nicht größer, mehr. Das heißt, die werden so groß, wie sie es ertragen können in ihrer Umgebung quasi.
Ja, das würde ich auch so sagen, ja.
Dann geht es den Fischen ziemlich gut da.
Ja, gut. Dann haben wir hier einiges Tolles gesehen. Aquaponik. Also interessant, Dominik. Und wir gehen mal ein bisschen weiter, denn Dominik hat noch was ganz Tolles gebaut. So, jetzt stehen wir hier auf der Terrasse des Eigenheims und blicken auf eine Hasenrench. Habe ich auch noch nie gesehen. So ein großer Auslauf auf einem privaten Grundstück. Martina, beschreib doch mal.
Ja, es ist, wie groß ist das? 4 Meter mal 3 Meter? Noch mehr? 5 mal 5? Überdacht? Was?
4 Meter mal 3 Meter ist schon ziemlich genau.
Okay. Also 4 Meter mal 3 Meter, überdacht, Kaninchendraht davor. Und sie haben sogar eine kleine Burg. Ziemlich viel Grünzeug gerade. Und ich sehe zwei Hasen, aber es sind viel mehr, ne?
Es sind nur zwei. Es waren mal drei, aber es sind im Moment nur zwei. Wir überlegen gerade, ob wir aus dem Tierheim nochmal zwei dazu holen. Aber das ist mit dieser Vergesellschaftung von Hasen, die schon ein Revier haben und neuen Hasen, oder Hasen ist ja falsch, sind Zwergkaninchen. Es ist nicht immer ganz so einfach und man müsste erstmal gucken, ob die sich miteinander verstehen und dann vielleicht sind es dann wieder irgendwann mal vier.
Aber die haben ja schon ordentlich Platz hier, ne? Ist wahrscheinlich sehr ungewöhnlich, dass Zwergkaninchen so viel Platz bekommen.
Wahrscheinlich ist das ziemlich ungewöhnlich, ja.
Lassen Sie die immer draußen, auch im Winter? Oder müssen die im Winter rein?
Nein, die bleiben immer draußen. Die können, also Kaninchen können bis minus 15 Grad problemlos wegstecken. Unsere haben sich ein paar Gänge gegraben, das heißt, sie sind ein bisschen unter der Erde, das heißt, sie sind noch ein bisschen geschützt und die überstehen so einen Winter. Also wenn es jetzt nicht minus 30 Grad wird, dann würde ich mir auch was überlegen, ob ich sie irgendwo im Keller unterbringe. Aber normalen Winter überstehen die hier problemlos.
Und als wäre das alles noch nicht genug, gehen wir noch mal ein paar Meter weiter. Denn der Dominik hat auch hinter der Hasenrench am Ende des Grundstücks auch ein paar Bienenstöcke. Sensationell. Wie viele Völker sind das?
Das sind im Moment zwei Völker.
Gut, und wer sich noch ein bisschen mehr über Bienen informieren will und wie man denen helfen kann, da gibt es ja eine Folge, die wir vor, ich glaube, 4 Wochen aufgenommen haben. Und die könnt ihr natürlich in der ARD-Audiothek euch noch anhören. Toll, Dominik, das ist ja hier ein richtiges kleines Gartenparadies. Martina schnuppert an einer Kletterrose. Wie hat sie denn geduftet, Martina?
Sie sieht schöner aus, als sie duftet. Aber sie ist wirklich sehr schön. Aber so richtig duften tut sie nicht.
Vielleicht ist es noch zu kalt, ne? Also manchmal entwickelt sich ja der Duft erst richtig, wenn so die Sonne drauf scheint. Toll. Gut, das war dann soweit der interessante Rundgang durch den Garten von Dominik Dörfel und Tanja, nicht wahr? So heißt deine Frau. Und jetzt kommt wieder der Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Zu der weltberühmten barocken Gartenanlage gehört auch der Berggarten und dort habe ich mit Gartenmeister Nandino Bayot über exotische Pflanzen gesprochen, die bei ganz, ganz vielen Gartenfans total angesagt sind. Es geht nämlich um Zitruspflanzen, die auf der Terrasse, dem Balkon oder auch im Kübel im Garten so ein bisschen Urlaubsgefühl erzeugen. Und Zitruspflanzen sehen aber nicht nur interessant aus, sie bilden zumeist auch Früchte, die sehr gesund sind. Aber sie müssen auch geschnitten werden, damit sie gesund und ertragreich bleiben. Viele sind bei diesem Schnitt ziemlich unsicher, aber eigentlich ist er relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Nandino, wann sollte eine Zitruspflanze denn geschnitten werden?
Das kommt immer so ein bisschen an, auch auf die Sorte, wie schnellwüchsig die sind. Zum Beispiel die Zitronen, die wuchern so und wachsen so ein bisschen sparrig. Die muss man zwischendurch auch mal schneiden. Man sagt aber immer, optimal ist der späte Winter, so im Februar, dass die dann in die schöne Jahreszeit mit der Sonne reinwachsen können, die neuen Triebe. Im Sommer kommt man aber auch nicht drum rum, nochmal einen korrigierenden Schnitt zu machen, weil dann meistens dann doch noch längere Triebe kommen.
Gut, also dann machen wir jetzt den korrigierenden Schnitt. Wie sieht der aus? Wir stehen ja hier vor vielen wunderbaren Zitruspflanzen. Hier steht auf dem Schild Citrus Limon Vaniglia, richtig?
Genau, das ist eine historische Sorte, aber im Prinzip, die sehen ja aus wie ganz normale Zitronen hier und da sieht man auch schon diesen sparreligen Wuchs, die Langtriebe, die sich im zeitigen Frühjahr entwickelt haben und die sollte man so circa ein Drittel einkürzen, das machen wir mal. Und in dem Zuge kann man auch gleich die Früchte ein bisschen reduzieren, weil die manchmal so voll mit Früchten sitzen, dass die Triebe das gar nicht mehr halten können. Und dann beim Schnitt immer darauf achten, dass das Auge, wo man schneidet, nach außen zeigt und nicht nach innen, weil man möchte die Triebe nach außen erziehen.
Das heißt, das Auge, das ist dann sozusagen der neue Ansatz für einen weiteren Trieb und der soll, wie du gesagt hast, nach außen zeigen.
Genau. Und natürlich, wenn man jetzt sowieso einmal vor der Pflanze steht, kann man gleich nochmal gucken, gibt es da Triebe, die innen nicht mehr so gut aussehen oder schwach sind, vielleicht sogar krank. Die kann man rausschneiden. Und die Früchte sollen ja im Sommer reifen und Sonne bekommen, dass man dafür sorgt, dass halt Licht in die Krone kommt.
Also das heißt, wenn da Zweige drüber hängen über den Früchten, dann auch ruhig mal so ein Zweiglein wegnehmen.
Genau, wie man hier sieht, die hat ja mega Fruchtansatz hier. Das ist eh viel zu viel für die Pflanze. Da kann man durchaus mal ganze Triebe ruhig auch mit Früchten wegschneiden.
Ja, dann mach doch mal. Und was du jetzt hier zum Schnitt gesagt hast, gilt das dann grundsätzlich für alle Zitrusarten so?
Nee, es gibt ja eine sehr große Vielfalt an Zitrus und manche wachsen sehr schwach. Zum Beispiel die Kumquat ist ein klassisches Beispiel oder die Limette, die wächst auch nicht so stark. Die muss man ja vielleicht einmal im Jahr schneiden, nicht mehrmals wie jetzt hier die Zitrone. Und es kommt auch immer darauf an, in welcher Phase der Pflanze befinde ich mich. Bin ich noch dabei, einen Erziehungsschnitt zu machen, also die erstmal zu formen, zu einem Hochstamm? Oder ist die schon so weit, dass sie nur noch ein bisschen korrigiert werden muss, wie wir das gerade gemacht haben.
Aber durchlässig und luftig sollte es dann schon sein.
Genau, es muss ja Licht an die Früchte kommen, damit die reifen.
Und der Standort, wenn ich jetzt meine Zitruspflanze auf der Terrasse habe oder auch im Garten im Kübel stehen habe, ich vermute mal voll sonnig, das mögen die am liebsten, nicht?
Ja, ist richtig, aber mit einer kleinen Einschränkung, wenn man die im Frühjahr rausräumt und an so einem total sonnigen Tag, kann selbst ein Zitrus Sonnenbrand bekommen. Und es gibt bestimmte Zitrussorten, die werden sogar da, wo die kultiviert werden, da werden die Früchte mit Kalk eingesprüht, damit die Früchte keinen Sonnenbrand bekommen. Also ganz unempfindlich sind auch die Zitrusfrüchte nicht.
Also dann lieber einen bewölkten Tag im Monat oder in der Woche aussuchen oder eben halbschattig oder schattig erstmal.
Genau, also grundsätzlich ist der sonnige Standort schon der richtige, bloß wie wir Menschen auch. Wir müssen uns ein bisschen an die Sonne gewöhnen, so sollte man den Zitrus auch nicht gleich bei 30 Grad und vollem Sonnenschein rausstellen.
Gut, und damit sich so tolle Früchte entwickeln wie hier und auch so viele, du hast ja gesagt, das sind sogar zu viele, aber dann braucht so eine Pflanze auch ab und zu mal ein bisschen Dünger, vermute ich mal. Wann dünge ich und womit?
Also jetzt in der Wachstumszeit, im Frühjahr, Sommer, düngt man die stickstoffbetont und Kalium sollte auch mit drin sein, aber Phosphor möglichst vermeiden und dann einen guten Zitrusdünger auswählen, da ist das meistens schon angepasst auf die Bedürfnisse der Pflanze. Und dann jede Woche durchaus kräftig düngen, das sind stark zerrende Pflanzen.
Und wer jetzt vielleicht, das hört bei uns im Podcast, auf die Idee kommt, ich habe ja noch gar keine Zitruspflanze, aber ich hätte so gerne eine, weil, ach, das ist so eine tolle Pflanze und oh, die blüht auch toll und dann duftet das so herrlich. Hättest du einen Tipp für Einsteigerinnen und Einsteiger in Sachen Zitrus? Welche Sorte, welche Art wäre vielleicht da die richtige?
Also wer eine kühle Überwinterungsmöglichkeit hat, einen Wintergarten oder einen hellen, kühlen Raum, dem würde ich schon die Zitrone, Citrus Limon oder die Pomeranze empfehlen. Wer das nicht hat, dem würde ich eher eine Limette empfehlen oder eine Kalamondin-Zitrone. Die kann man auch etwas wärmer im Wohnzimmer überwintern.
Das war der Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Heute rund um die beliebten Zitruspflanzen mit Gartenmeister Nandino Bayo.
Dominik, hast du auch Zitruspflanzen oder fehlt dir das noch?
Zitruspflanzen fehlen mir noch. Ich habe nur ein Olivenbäumchen.
Das ist ja ein guter Anfang. Also brauchst du das noch oder sagst du, interessiert dich nicht so?
Ich bin an allem interessiert. Deswegen, also ich werde mir noch eine Stelle suchen und da wird bestimmt noch irgendwo ein Zitrusbäumchen hinpassen.
Ja, Dominik, dann sagen Martina und ich ganz herzlichen Dank für den Rundgang hier durch deinen interessanten Garten und vor allen Dingen für den Einblick in die Aquaponikanlage. Ich denke mal, das wird ganz viele interessieren und vielleicht wird so auf der Welt die eine oder andere Aquaponikanlage dazukommen. Kann ich mir gut vorstellen.
Das wäre doch nicht schlecht.
Ja, und damit sind wir auch schon fast wieder am Ende angekommen. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, gar kein Problem. Es gibt ja von Alles Möhre oder was bereits mehr als 100 Folgen. Die findet ihr natürlich in der ARD Audiothek und abonniert uns auch gerne. Das ist natürlich kostenfrei und wir würden uns sehr darüber freuen. Habt ihr Gartenfragen, dann schickt uns eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App oder schreibt uns eine Mail. Die Adresse ist auch ganz einfach. Sie lautet garten@ndr.de. Eventuell können wir dann in einer der nächsten Folgen über eure Frage sprechen. Und Fotos von unseren Beeten und von der Aquaponikanlage von Dominik, die könnt ihr in unserem Alles Möhre oder was Gartenblog sehen.
Genau. Und uns gibt es wieder in 2 Wochen in der ARD Audiothek. Und wenn ihr alle 100 Folgen und noch ein paar zerquetschte von Alles Möhre oder was gehört habt, dann könnt ihr euch natürlich noch viele andere Podcasts in der Audiothek anhören. Zum Beispiel Mission Klima von unseren Kollegen von NDR Info. Der Klimawandel ist ja da, das merken wir ja auch immer wieder beim Gärtnern. Aber den Kopf in den Sand zu stecken, ist ja auch keine Lösung. Denn es gibt ja schon viele Ideen und Ansätze, wie der Klimawandel zumindest gebremst werden könnte. Und bei Mission Klima, da zeigt der NDR Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen. Der Podcast nimmt uns mit zu Menschen, die diese Ideen bereits ausprobieren oder sie sogar längst schon erfolgreich umsetzen. Findet ihr auch in der ARD Audiothek. So, und wir sind durch für heute. Ralf, wir sind durch.
Ja, ich glaube auch, wir sind durch. Also, Ralf Walter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Wir verabschieden uns und versprechen, dass wir in 2 Wochen natürlich wieder bei euch sind. Und Martina, darf ich wieder, wie immer, zum Schluss?
Niemand kann das so schön wie du.
Oh, danke. Das sagst du mir immer mit so einem, ja, ich weiß nicht, was für ein Lächeln das ist.
Glaub es einfach.
Okay, also wie immer am Ende wünschen wir euch allen viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon, vielleicht auch bald mit einer Aquaponikanlage. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.